So, ich darf Sie wiederum herzlich begrüßen zu unserer einführenden Vorlesung. Ich habe Ihnen unverbindlich, optional, zwei Texte aufgeschrieben, die Sie sich einmal ansehen können, auf die ich heute nur kurz Bezug nehmen werde. Das Problem, mit dem wir uns heute ein wenig herumschlagen werden, gehört ja auch zum Kernbestand theoretischer Philosophie, nämlich Sein und Denken. Also um die Frage des Verhältnisses von Sein und Denken wird es gehen. Nur damit Sie ein bisschen auch sozusagen einen Geschmack für diese Fragen bekommen, die die westliche europäische Philosophie ja auch nunmehr schon seit 2500 Jahre ihrer Geschichte und ihres Bestehens bewegen. Ich habe ja das letzte Mal Ihnen den Philosophiebegriff, wie ich ihn sehe, erörtert, also Philosophie als Allgemeinwissenschaft, Philosophie als Orientierungswissenschaft und Philosophie als allgemeine Wissenschaft vom Menschen. All diese drei Dimensionen mögen Sie bitte als zusammengebündelt sehen oder miteinander verzahnt betrachten wollen. Insgesamt geht es in der Philosophie um das Aufdecken allgemeiner Grundlagen, Voraussetzungen und Prinzipien des Denkens und Handelns. Nun, eines der allgemeinsten Grundlagen von allem, was ist, ist das Prinzip des Seins. Wieso? Wir können schlecht auf etwas zugreifen, wozu wir nicht sagen können, das ist, selbst wenn wir sagen, es ist nichts, ne? Steckt also in diesem Ist das, was wir mit dem Prinzip des Seins in der Philosophie benennen wollen, drinnen. Und da stoßen wir gleich auf ein Problem, nämlich Sein ist uns aber nur im Denken greifbar. Das heißt, Sein besteht für uns immer nur als Gedachtes. Naja, ist das so ein Problem, werden manche fragen. Nun, zum Problem wird die Sache, und das ist ja die Kerneigenschaft der Philosophie, wenn man hinterfragt. Wenn man eben hinterfragt und damit eben auch die Frage nach allgemeinen Grundlagen und Prinzipien Ausschau hält. Und das führt uns zunächst einmal zu der Frage, von der ich gesagt habe, dass die westliche europäische Philosophie zeitlebens beschäftigt hat. Und in Wirklichkeit ist die Frage bis heute noch nicht restlos ausdiskutiert. Nämlich die Frage, ist jetzt das Denken dem Sein vorausgesetzt? Ich muss ja erst einmal zu denken beginnen, damit ich Sein sagen kann, ne? Oder auf Sein zugreifen kann. Im Schlafen werde ich sozusagen kein Seinsproblem haben, möglicherweise, zumindest nicht kognitiv bewusst. Ne? Oder ja, ist es nicht vielmehr so, dass das Sein dem Denken vorausgesetzt ist, dass damit ich überhaupt etwas denken kann, dieses erst einmal den Charakter des Seins haben muss. Und wenn ich sage, vorausgesetzt, dann meine ich damit, vorausgesetzt im Sinne einer nicht mehr weiter hintergehbaren Grundlage von allem. Ja? Und auch das ist ja die Philosophie aus, in diese Richtung zu fragen. Nun, wäre Denken dem Sein in diesem Sinne unhintergehbar, das heißt absolut vorausgesetzt, dann hätte das allerdings zur Folge, dass alles, was gedacht wird und gedacht werden kann, auch ist. Ne? Also her mit dem Sack hier, ne? Am Pult, wo ist er? Das heißt, uns gelänge es damit, allein durch Denken Welt zu schaffen. Wir wären die denkenden Schöpfer von Welt. Nun, diese Annahme scheint uns zu Recht ein wenig überzogen zu sein. Es scheint daher naheliegend, der umgekehrten Annahme nahezutreten, nämlich, dass Welt, die Welt und in Verbindung damit das, was ist, in seiner Gesamtheit sein, dem Denken absolut und unhintergehbar vorausgesetzt ist. Heißt das aber, dass es nichts gibt, was wir überhaupt schöpferisch denkend hervorbringen können? Können wir nur das hervorbringen, was schon besteht? Nun, ganz so ist das nicht. Wir können andererseits ja nicht etwas aus dem Nichts schaffen, sondern wir können nur das schaffen, was sich innerhalb dessen, was ist, dem daher Sein zukommt, bewegt. Ja? Denken Sie etwa an die Geschichte unserer neuzeitlichen Wissenschaften, an die Geschichte der Entdeckungen und Erfindungen. Nie kam irgendetwas aus dem Nichts hervor, sondern Erfindungen und Entdeckungen hatten ihre Grundlage sehr häufig darin, dass jemand etwas zum Beispiel in einem Zusammenhang gesehen hat, wo davor niemand einen Zusammenhang hat sehen können. Ne? Aber das, was hier zusammen als zusammenhängend postuliert worden ist und untersucht worden ist und dann zu einer neuen Entdeckung und Erfindung geführt hat, das hatte schon den Charakter des Bestehens und des Eingelagertseins in Sein. Das führt uns jetzt zu einer weiteren grundlegenden Frage, nämlich, wie ist es überhaupt möglich, Sein zu denken? Wie kommen Denken und Sein zusammen? Nun, ich möchte einen kurzen Ausflug machen, einen Rückblick in die antike Philosophie, ganz grob und allgemein, also der Seinsbegriff in der antiken Philosophie war ja zunächst einmal das Resultat der Überlegungen, ein ganz allgemeines, grundlegendes Voraussetzungsprinzip zu finden, von dem her alles, was ist, bestimmbar sein muss. Und der Seinsbegriff in der antiken Philosophie wurde zunächst einmal formuliert ohne explizite Differenzierung in Sein und Seiendes. Ja? Die Herausbildung des Seinsbegriffs als Grundbegriff im Sinne eines allgemeinen philosophischen Prinzips, Philosophie als Allgemeinwissenschaft, erfolgt vor dem Hintergrund der Problematik zwischen der Einheit und der Vielheit innerhalb dessen, was vorgefunden werden kann. Das heißt, es ging um die Frage, wir sind also hineingeworfen in eine Vielfalt von Phänomenen und Erscheinungen. Lassen sich hier in dieser Vielfalt der Phänomene und Erscheinungen überhaupt Zusammenhänge erkennen? Lassen sich hier einheitlich übergreifende Zusammenhangsstrukturen herausarbeiten? Und das war ein entscheidendes Motiv auch des Nachdenkens. Nun, das, was von einem philosophischen Grundprinzip gefordert ist, hat später Aristoteles in seiner Metaphysikschrift verdeutlicht. Nämlich Einheit und Unteilbarkeit. Also etwas, was als Grundprinzip von allem, was ist, gelten muss, muss einheitlich sein und unteilbar. Das heißt, unteilbar, es kann nicht durch etwas anderes mehr erklärt werden müssen. Ja? Ich gebe Ihnen ein Beispiel im Zusammenhang mit dem Menschenbegriff. Den hat Aristoteles auch exemplarisch in seiner Metaphysik diskutiert. Aristoteles hat sich gefragt, was ist das allgemeinste Prinzip, das Wesentliche, was uns Menschen zugrunde liegt, als Menschen, was uns Menschen als Menschen ausmacht. Und gemäß also seiner Orientierung darauf, das müsse etwas Einheitliches, Einheitliches und Unteilbares sein, war seine Antwort: Das, was im Wesentlichen das ausmacht, was wir Menschen sind, ist das Individuum. Ja, das Individuum ist das Unteilbare und das ist konstitutiv, um einen adäquaten Menschenbegriff finden zu können. Ja, man kann es ja auch im Alltag beobachten, niemand von den Anwesenden hier ist also mit jemand anderem sozusagen zu verwechseln. Selbst bei Zwillingen, das besagt uns also auch die Zwillingsforschung, gibt es Unterschiede, weil die ja schon allein, der ergibt sich schon allein dadurch, dass die sozusagen niemals zugleich rausspringen, ne, sondern nacheinander kommen. Da ergibt sich schon eine kleine zeitliche Differenz, die Andersheit und Individualität des jeweils einen und des jeweils anderen hervorbringt. Ja. Wir sind auch von, das wäre sozusagen, also einerseits die Frage der äußerlichen Unverwechselbarkeit und Unteilbarkeit und auch mit dem kompatibel ist die charakterliche Unverwechselbarkeit, ja? Wie jemand ist, wie er oder sie ist. Ja? Und all das hängt auch mit dem Diktum des Aristoteles zusammen, dass eben, wenn wir etwas begründen wollen, nämlich die Frage, was ist seinem Wesen nach Mensch, dann müssen wir auf das Individuum blicken, weil dieses ist das Unteilbare in seiner Identität Unverwechselbare. Das war nur am Rande bemerkt, das, wo Aristoteles gesagt hat, Leute, das ist die gute Nachricht, die ich für euch habe, aber ich habe auch eine schlechte Nachricht. Leider ist es so, dass diese unteilbare Individualität, und das hat er uns dann in seiner Politikschrift gesagt, nur zusammen mit anderen zu haben ist. Ja? Also das Individuum ist nur gesellschaftlich zu kriegen. Und das geht nicht anders. Nur zusammen mit anderen, hat er gemeint, Aristoteles. Und das mache ich noch einen kleinen Sidestep zu einer Debatte, die ich mehrmals auch immer wieder ansprechen werde und auf die ich etwas ausführlicher eingehen werde, nämlich auf die heutige Geist-Gehirn-Debatte zum Beispiel, ja, oder Bewusstseins-Gehirn-Debatte. Ist das Gehirn die Grundlage von all dem, was wir bewusstseinsmäßig sind oder nicht? Bei all diesen Diskussionen ergeben sich die Probleme meistens daraus, dass man auf eines vergisst, nämlich auf die von Aristoteles ins Spiel gebrachte gesellschaftliche Dimension. Einerseits und gleichzeitig damit verbunden, dass Geist und Gehirn nur im Rahmen eines Prozesses rekonstruiert werden. Das Verhältnis von Geist und Gehirn nur im Rahmen eines Prozessgeschehens, eines Werdens rekonstruiert werden kann. Eines Entwicklungsgeschehens, eines gesamtgeschichtlichen, gattungsgeschichtlichen, phylogenetischen und ontogenetischen Individualgeschichten. Darauf werde ich noch zurückkommen. Bitte.
Aber dieser von Aristoteles formulierte Individualität ist nicht spezifisch menschlich, dass die einzelnen Angehörigen anderer Tierarten unterscheiden sich physisch und psychisch genauso stark voneinander wie einzelne Menschen. Ich glaube, dass einzelne Rinder oder einzelne Schweine sowohl physisch als auch psychisch genauso große Unterschiede aufweisen wie einzelne Menschen untereinander.
Ja, aber für Aristoteles geht es um die, an dieser Stelle der Metaphysik um die tatsächlich um die Frage, was macht das Wesen des Menschen aus? Und da sagt er, dass das Wesen ist das Individuum. Und er begründet das, wie ich es gesagt habe, nämlich wenn man zu einer Wesensbestimmung kommen möchte, also ein Prinzip, ein allgemeines, einer Entität zugrunde legen möchte, dann muss man nach dem Unteilbaren fragen.
Aber das ist bei allen anderen Tierarten genauso. Ich glaube nicht, dass es etwas speziell Menschliches ist.
Natürlich, da müssen wir, das ist schon richtig. Aristoteles erläutert seine Fragestellung ja nur anhand des Menschenbegriffes exemplarisch. Ja? Und darum können wir auch von der Metaphysik des Aristoteles allein den Menschenbegriff des Aristoteles nicht destillieren. Wir müssen in Wirklichkeit 5 Schriften des Aristoteles zusammenfügen, um seinen Menschenbegriff herausarbeiten zu können. Wir müssen einerseits also die Metaphysik nehmen, also die unteilbare Individualität. Wir müssen die Politikschrift nehmen, dass diese nur zusammen mit anderen zu erhalten ist Bereich also des Menschen. Wir müssen bei Aristoteles die Physikschrift heranziehen, die uns erklärt, dass alles, was ist, in Bewegung ist, uns selber mit eingeschlossen und dass wir uns in einem übergreifenden Bewegungszusammenhang zu verstehen haben, als Lebewesen, wie alle anderen auch. Ich sage immer, die Physik des Aristoteles darf nicht mit dem Begriff sozusagen der modernen Physik gefasst werden. Sie wäre eher, heute würde man sagen, vergleichbar mit einer allgemeinen Biologie, mit einer allgemeinen Lebenswissenschaft. Ja. Also die müssen wir heranziehen, die Physik des Aristoteles. Wir müssen die Seelenlehre des Aristoteles heranziehen. Ich werde ja auch noch darauf zu sprechen kommen in dieser Vorlesung, wo uns Aristoteles sagt, wir haben einerseits, wir unterscheiden uns einerseits nicht von anderen Lebewesen, das tun wir nicht, also diesen Unterschied, also das, was wir mit anderen Lebewesen gemeinsam haben, das ist unsere Körperseele, also die Seele als körperliches Formprinzip. Was uns aber von anderen Lebewesen unterscheidet und unsere Humanspezifität ausmacht, sagt Aristoteles, das ist unsere Geistseele, die aber mit der Körperseele engstens verknüpft ist. Ja? Und da werde ich auch noch darauf zu sprechen kommen. Unter Geistseele meint Aristoteles, da sagt er, unser Geist ist nicht leidensfähig. Was meint er damit? Meint er damit, dass wir nichts aufnehmen können, dass wir nichts erkennen können mit unserem Geiste? Das wäre komisch. Meint er aber auch nicht damit, sondern er meint, dass der Geist das Formprinzip schlechthin sei, das reine Formprinzip. Ja? Und zudem, den können wir nur in unserer Humanspezifität ausbilden. Ja, und was habe ich gesagt? Die Metaphysik, die Physik, die Seelenlehre, die Politik und eine Schrift fehlt uns noch, die Ethik des Aristoteles. Da geht es auch um eine Dimension der Humanspezifität, nämlich um den freien Willen, die auch mit der, heutigen Geist-Hirn-Debatte zusammenhängt. Ne? Habe ich da auch einen freien Willen? Da gibt es die Experimente von Libet, ne? Der versucht hat darzulegen, dass uns das Gehirn schon eine 500. Sekunden, bevor wir uns entschlossen haben, unsere Hand zu heben, uns befohlen hat, dieses zu tun. Ne? Also darüber werden wir noch, wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Ja, Aristoteles sagt also in seiner nikomachischen Ethik, freiwillig sind wir dann, wenn wir die Gründe für unser Handeln imstande sind, aus uns selber hervorzubringen. Ne? Und das können wir nur, ergänzt sich gleich, da mache ich gleich ein bisschen einen Vorblick, aber auf das, was ich noch zu sprechen kommen würde, da sagt Helmut Plessner, ja, das ist genau das, was ich euch sagen möchte, wenn ich meinen Begriff der exzentrischen Positionalität einführen möchte. Wir Menschen sind Exzentriker. Jedes Lebewesen bringt das, was es ist, aus sich selber hervor, ist damit auch Individuum, ne, wie das Aristoteles, aber wir Menschen können uns gleichzeitig exzentrieren, wir sind Exzentriker, wir können sozusagen aus unserem Inneren heraustreten und in uns selber hineinblicken und wir müssen das sogar tun, damit wir unser Leben führen können. Aber darauf komme ich noch zu sprechen. Jetzt zurück also zum Seinsbegriff. Also es geht um die Frage der Einheit in der Vielfalt der Phänomene. Nun, in der vorsokratischen, wie können wir Einheit und Zusammenhänglichkeit in der Vielfalt der verwirrenden Phänomene finden? Ja? Führte zum Begriff des Seins. Nun, in der vorsokratischen antiken Philosophie standen einander zunächst einmal zwei völlig unterschiedliche beziehungsweise unterschiedlich motivierte Herangehensweisen an die Probleme von Einheit und Vielfalt gegenüber. Nämlich in Verbindung mit der Frage nach dem Sein dessen, was ist, nach dem Sein des Seien. Parmenides hat die eine Positionsseite vertreten, der Vorsokratiker Parmenides. Ihm ging es um die Frage nach der inneren Konstanz und Unvergänglichkeit und inneren Notwendigkeit innerhalb des Seienden. Und dieses wird gewährleistet durch die Unveränderlichkeit eines weder entstehenden noch vergehenden Seins. Also das Allgemeine des Seienden, des was ist, kann nur als unveränderlich und daher auch weder als entstehend noch als vergehend gefasst werden. Dabei wird das auf diese Weise als Absolutum festgestellte Sein, das, wie Parmenides sagt, ungeworden, unvergänglich, unerschütterlich und vollendet ist. Das Problem dabei ist, dass eine auf diese Art und Weise gefasste Bestimmung des Seins doch sehr stark der empirischen Realität dessen, was ist, entrückt wird. Das heißt, es wird dadurch sofort ein Dualismus konstituiert, der gesagt, entweder Leute, ihr also beschäftigt euch empirisch mit dem, was ihr vorfindet, aber dann entfernt ihr euch vom Sein. Wenn ihr aber euch um das Sein kümmern möchtet, euch tatsächlich bemühen möchtet, das, was Sein ist, zu erfassen, dann dürft ihr euch eben von empirischen Realitäten nicht beeinflussen lassen. Also dieser Gedanke, den können wir weiterführen, also bis hin zu über Platon, über den ich sprechen werde, der dessen allgemeinstes also Prinzip mit dem Begriff der Idee zu fassen ist und wo Platon gesagt hat, Leute, also durch den Mund des Sokrates ließ er uns das ausrichten, lasst eure dummen sinnlichen Wahrnehmungen weg, beschäftigt euch nur mit der Seele, unsere Körperlichkeit ist lästig, daher brauchen wir sie nicht, daher ist das Todesurteil oder mein Todesurteil, sagte Sokrates, nur geradezu wünschenswert, endlich wäre ich also dieses lästige Anhängsel los. Der Gedanke lässt sich dann weiterspannen bis zu Descartes, der gemeint hat, also das denkende Ich allein ist das, worauf es ankommt, alles andere vergesst, jede empirische Realität, werfen wir hinein in den großen Mülleimer der nicht benötigten Res Extensa, der irgendwie unbestimmten Dinge, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Und letztendlich taucht also in der Philosophie des 20. Jahrhunderts dieser von Parmenides über Platon geführte Gedanke bei Heidegger auf, der auch das Schwert, das mahnende Schwert erhebt gegenüber der Seinsvergessenheit und dass wir uns gefälligst auf das Sein besinnen sollen und dabei eben jede Art also von seiender Bestimmung außen vor lassen sollten. Soweit nur sozusagen ein grober Blick und ein paar Punkte, die ich jetzt erwähnt habe, die mit den Namen Platon, Descartes zum Beispiel verbunden waren, auf die werde ich ja im Laufe der Vorlesung dann noch etwas näher eingehen. Nun, die Gegenposition zu Parmenides, der von dieser Unveränderlichkeit, Unbeweglichkeit des Seins gesprochen hat und darauf insistiert hat, darauf beharrt hat. Sein Schüler Zenon hat versucht, sogar Beweise zu geben. Also dass zum Beispiel Achilles, der schnelle Achilles, die Schildkröte, wenn er ein bisschen Vorsprung gibt, überhaupt nicht einholen kann. Ich möchte jetzt das nicht sozusagen das Lehren erläutern. Manche von Ihnen kennen das vielleicht. Ja, bitte.
Ich würde gerne fragen, wenn Sie sagen, dass das Begriff des Parmenides und des Heideggers ist,
und das?
Das Martin Heidegger, das Seinsbegriff des Martin Heidegger.
Nein, nicht, dasselbe ist er nicht, aber es läuft letztlich darauf hinaus, den Blick auf das Sein zu werfen und dabei, zum Beispiel Heidegger war ein Feind der philosophischen Anthropologie. Ne? Er hat gesagt, also ein Menschenbegriff, den braucht man nicht, wir müssen uns um das Sein kümmern. Ne? Und tendenziell geht das in die Richtung, in die es auch geht, seit Parmenides. Ja, und jetzt bei Heraklit ist es nun so, dann könnte man sozusagen jetzt Parmenides und der Linie, die bis zu Heidegger führt, möchte ich sagen, gegenüberstellen. Heraklit hat die Frage aus der Perspektive der Entstehung und Vielheit des Seienden anders diskutiert. Heidegger war der Auffassung, dass Sein den Charakter des Werdens hat und dass es darauf ankommt, nicht das Sein als starres, unbewegliches, sondern als Werdendes aufzufassen. Wobei sich die Einheit des Seins im Werden als Prinzip der Einheit und des Widerstreits der Gegensätze, ich habe das letzte Mal schon darauf hingewiesen, beibehält. Also das Sein behält sich sozusagen im Werden bei. Dieser Gedanken hat Aristoteles später in seiner Physikschrift aufgenommen in Gestalt des unbewegten Bewegers. Ja? Wie könnte man das sehen, was uns Aristoteles sagen wollte und was auch bei Heraklit bereits drinnen steckt? Mit der neuzeitlichen Physik gesagt, könnte man sagen, die Schwerkraft bewegt sich nicht. Ja? Also wenn man jetzt sozusagen die Schwerkraft als das Bewegungsprinzip für den Fall eines Gegenstandes betrachtet und danach auch die Fallgesetzmäßigkeit diskutiert und untersucht, lässt sich in Analogie zu dem, was uns Aristoteles und auch Heraklit sagen wollten, sagen, eben eine Kraft sozusagen bewegt sich nicht. Ja? Kräfte bestimmen sich aus Verhältnissen zwischen zueinander in Relation stehenden Entitäten. Ja? Aber die Kraft selber, die hier wirkt, bewegt sich nicht, sondern Dinge bewegen sich. Ja? Und so ähnlich, ja, in Analogie dazu, lässt sich das Prinzip des unbewegten Bewegers als allgemeines Bewegungsprinzip vorstellen. Nun, ich möchte nun im Zusammenhang mit der Aufgabe einer mit Blick auf Sein zu begründenden, das heißt ontologisch zu begründenden, allgemeinen Wissenschaft von Menschen, den von Heraklit ausgehenden Faden aufnehmen und die These diskutieren, dass das Problem von Denken und Sein erst im Rahmen eines prozesshaft gefassten, entwicklungsgeschichtlich verstandenen Menschenbegriffes sinnvoll angegangen werden kann. Das heißt, Menschsein kann immer nur als Menschwerden im Gesamtzusammenhang eines auf Werden hin angelegten Seins begriffen werden. Das wäre die These. Und von hier aus lassen sich Schlussfolgerungen auf das Werden des Geistes, auf den Prozess der Bildung des Geistes als humanspezifisches Merkmal ziehen.
Könnten Sie diese These bitte noch einmal wiederholen?
Ja, also die These lautet, dass das Problem von Denken und Sein erst im Rahmen eines prozessual gefassten, entwicklungsgeschichtlich verstandenen Menschenbegriffes sinnvoll angegangen und auch gelöst werden kann. Und zwar dann, wenn man den Seinsbegriff einmal ansetzt, ich habe gesagt am Anfang, wir können unsere Welt sowieso nur durch unsere eigene menschliche Brille betrachten und daher sollten wir auch diskutieren, wie diese Brille beschaffen ist. Und wir beginnen daher mit dem Menschsein und kommen im nächsten Schritt darauf, dass Menschsein nur als Menschwerden verständlich gemacht werden kann. Und zwar als Menschwerden im Gesamtzusammenhang eines auf Werden hin angelegten Seins. Das ist die Kernthese des Heraklit. Sein ist Werden. Ja? Sein bedeutet Werden. Ja? Ja, eine erste Schlussfolgerung, die aus diesem Gedanken folgen würde, wäre, dass uns Menschen unsere Geistesausstattung, ebenso wie Vernunft und Denken, nicht von vornherein gegeben sind, sondern dass Geist, Vernunft und Denken in einem Prozess des Werdens, in einem Entwicklungsprozess erst einmal erworben werden müssen. Die Frage ist, wie und auf welche Art und Weise. Darauf werden wir im Laufe dieser Vorlesung noch den Blick zu richten haben. Ja, bitte.
Ich wollte nur fragen, ob Sie das Ganze jetzt Phylo- oder Ontogenetisch nennen.
Bitte?
In der Phylo- oder in der Ontogenese erworben?
Beide Dimensionen müssen wir im Zusammenhang sehen. Ja? Wir können die Frage schon also phylogenetisch diskutieren, aber da halten wir sozusagen ganz bestimmte kulturgeschichtlich dimensionierte Perspektivlinien. Ja, da geht es zum Beispiel um die Frage, wann beginnt die Produktion von Werkzeug zu Werkzeuggebrauch. Ne? Also die schon ein deutliches Indiz ist auf eine Humanspezifizierung, weil Werkzeuge werden auch von vormenschlichen Lebewesen, von Primaten gebraucht. Ne? Aber Werkzeuge zur Werkzeugproduktion, und da müssen wir wieder ontogenetisch einen Blick machen. Was steckt da drinnen? Wie kann es überhaupt zur Produktion von Werkzeug zur Werkzeugproduktion kommen? Da muss man eine Fähigkeit erworben haben. Das lässt sich ontogenetisch sehr schön zeigen, wie diese Fähigkeit erworben wird, nämlich künftige Ereignisse im Kopf planvoll vorwegnehmen zu können. Und das lernen frühkindliche Individuen etwa also in den ersten ein bis zwei Lebensjahren. Wenn also die sorgende Bezugspersonen sagen, du, pass auf, ne, da kannst dich in den Finger stechen, da kannst du wehtun, Vorsicht, heiß, dann lernt das frühkindliche Individuum, künftige Ereignisse im Kopf vorwegzunehmen, Situationen einzuschätzen und sich dann entsprechend also ausgerichtet zu verhalten. Und genau dieses ist unbedingt nötig, um jetzt also gattungsgeschichtlich, phylogenetisch betrachtet, in die Lage gesetzt zu werden als Menschheit, ein Werkzeug zur Werkzeugproduktion herzustellen. Es gibt noch einen anderen Aspekt, das ist ein sozial interaktiver Aspekt, nämlich die Menschwerdung des Menschen verknüpft sich damit, sagen andere, zum Beispiel Michael Tomasello in seiner Arbeit, die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens, nämlich, dass erstmals in der Phylogenese Lebewesen aufgedacht sind, die es verstanden haben, andere als eigenständige, intentionale Akteure zu betrachten, also als autonome Akteure zu betrachten, wie man selber einer ist. Also Autonomie auch anderen zuzuschreiben, wie man sie selber beansprucht, ja, könnte man grob gesagt sagen. Also das muss man sich alles sozusagen zusammenfügen, aber das gelingt nur, wenn man der gesamten Untersuchung gewissermaßen der Frage dessen, was ist Mensch, das Prinzip des Werdens unterstellt. Vielleicht komme ich noch dazu, Ihnen mein Menschenmodell mal vorzustellen im Rahmen dieser Vorlesung in der praktischen Philosophie, mache ich es meistens. Mein Modell hat den Titel Menschsein als Werden zur Freiheit. Ja? Das beginnt sozusagen, also da beginne ich ganz allgemein, also bei dem Gedanken, dass es nichts auf der Welt gibt, was nicht in Bewegung ist. Bewegung ist absolut. Das sagt uns auch also die Physik des 20. Jahrhunderts. Jeder Ruhezustand ist relativ, aber es gibt nichts, was nicht in Bewegung ist, ne, von dem muss man mal ausgehen. Dann kann man darauf übergehen, zu schauen, wie lässt sich überhaupt die Entstehung des Lebens vor 3,5 bis 4 Milliarden Jahren betrachten. Ne? Und dann kann man Schritt für Schritt sich sozusagen weiterhangeln bis zur Humanspezifizierung. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es wichtig ist, die ontogenetische Dimension mit dem Ganzen zu verschränken, um zu klareren Aussagen zu kommen. Ja, Also wenn wir auf diese Weise das Menschsein im Rahmen des Seins im Allgemeinen begreifen wollen, dann bewegen wir uns im Sinne des von mir vorgeschlagenen Philosophiebegriffes zwischen zwei Grunddimensionen von Philosophie, nämlich Philosophie als Allgemeinwissenschaft und darin eingelagert der konstitutive Begriff des Seins und Philosophie als allgemeine Wissenschaft vom Menschen und darin eingelagert der Begriff des Menschseins. Und das sollte uns sozusagen auch im Sinne der orientierungswissenschaftlichen Perspektive von Philosophie weiterhelfen, unser Denken und Tun einigermaßen in den Griff zu bekommen. Theoretisch und damit auch praktisch, im Sinne von Kant, der gesagt hat, es gäbe nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Nun, wir können auch sagen, Philosophie als Allgemeinwissenschaft beinhaltet immer auch schon den Kerngedanken philosophischer Anthropologie. Es hat sogar diese These gegeben von Helmut Plessner, dem Begründer der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts, der während also Heidegger an manchen Universitäten gelehrt hat in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts und widerfuhr Plessner das Schicksal, nach Groningen flüchten zu müssen und hat dort seine Lehrtätigkeit vollzogen. Ja, und da hat Helmut Plessner begonnen, die Menschenfrage extensiver auszuarbeiten und das Konzept seiner philosophischen Anthropologie ausführlicher zu formulieren. Und dabei, damit koppelte sich der Gedanke, dass die Philosophie per se ohnehin nicht ohne philosophische Anthropologie zu haben sei. Nämlich in dem Sinn, dass die menschenwissenschaftliche Dimension von Philosophie nicht verzichtbar ist, sondern konstitutiv. Ja, und im Zusammenhang damit verbindet sich nun damit die allgemeine Wissenschaft vom Menschen mit der allgemeinen Wissenschaft und Philosophie vom Sein im Sinne der Ontologie. Ja, Ontologie würde ich betrachten nicht als irgendeine Spekulation, sondern als allgemein wissenschaftliche Diskussion des Seins. Nun, die Frage nach der Besonderheit des Menschseins vor dem Hintergrund des Seins im Allgemeinen verknüpft sich eben hier mit der Frage nach dem Anspruch einer philosophischen Anthropologie, die sich als philosophische Disziplin nicht mit dem begnügen kann, was eine an der Gattung des Homo sapiens sapiens orientierte, sich am Seienden des Menschen abarbeitende deskriptive Anthropologie zustande zu bringen vermag, sondern für eine als philosophische Disziplin verstandene philosophische Anthropologie mit allgemeinwissenschaftlichem Charakter stellt sich die Frage nach der Stellung des Menschen im Gesamtzusammenhang des Seins. Und wenn Heidegger sich gegen das anthropologische Beforschen des Menschen, wie er es gesagt hat, seinerzeit ausgesprochen hat, so war damit in erster Linie der Typus der deskriptiven Anthropologie angesprochen, also eine ontologische, allgemeinwissenschaftliche Anthropologie hat es zu dieser Zeit, wo Heidegger diesen Satz ausgesprochen hat, noch nicht gegeben. Nun, Heideggers Argument für seine Kritik an der deskriptiven Anthropologie lautet so, das ist jetzt ein Zitat, einzig der Mensch unter allem Seienden erfährt, angerufen von der Stimme des Seins, dass Seiendes ist. Aber das Sein ist kein Erzeugnis des Denkens, wohl aber das wesentliche Denken ein Erzeugnis des Seins. Und hier möchte ich Heidegger recht geben. So würde ich es auch sehen. Ich wiederhole noch einmal. Ja. Das Sein ist kein Erzeugnis des Denkens, wohl aber das wesentliche Denken ein Ereignis des Seins. Ein Ereignis des Seins. Die Frage ist nun, wie kommt es zum Denken als Ereignis des Seins? Nun, eine mögliche Antwort auf diese Frage findet sich nach meinem Dafürhalten im Rahmen einer von Josef König, ich habe ihn hier aufgeschrieben, entwickelten in den 30er Jahren. König war also ein Zeitgenosse von Helmut Plessner und sie waren auch gut bekannt miteinander, haben korrespondiert. Und zwar hat Josef König eine Philosophie des Sein-Denkens entwickelt, in dem Sinn, wo er den Faden von Heidegger scheinbar aufgreift, dass er sagt, Denken ist ein Ereignis des Seins. Diesen Gedanken nimmt Josef König ernst und darauf wiederum beruht das viel später, also im 20. Jahrhundert, später von Hans-Heinz Holz in den 70er Jahren entwickelte und also in diesem Text weitergeführte Konzept einer über Helmut Plessner geführten dialektischen Anthropologie, wie er es nennt, in diesem Buch Mensch Natur. Nun, was ist damit angesprochen? Ich werde auf Plessner ja in dieser Vorlesung auch noch ausführlicher zu sprechen kommen. Nun, was hat Helmut Plessner versucht in seiner philosophischen Anthropologie, in seiner Kernschrift, die Stufen des Organischen und der Mensch? Nun, Helmut Plessner hat den Versuch unternommen, das menschliche Dasein, also das, was Mensch ist, prozesshaft aus der Organisation des Lebendigen zu rekonstruieren. Und dabei lässt Plessner allerdings die Frage nach dem Sein offen, schließt sie aber nicht aus. Das heißt, Helmut Plessner hat nicht ausführlich über eine Ontologie seiner allgemein menschenwissenschaftlichen philosophischen Anthropologie nachgedacht. Und daher macht es durchaus Sinn, Leben, und da setzt Plessner an, wir Menschen sind Lebewesen, wie alle anderen auch zunächst einmal, Leben im Gesamtzusammenhang des Seins einmal begreifbar zu machen. Man kann daher durchaus auch bei Hegel anknüpfen, auf den werde ich zu sprechen kommen, und die zu Beginn seiner Seinslogik, ich habe das schon erwähnt, den zu Beginn seiner Seinslogik geäußerten Gedanken, nämlich, dass wir beim Sein ansetzen müssen, aber dass sich dann herausstellt, dass dieses Sein im Sinne des Heraklit zum Werden führt. Hier kann man also diesen hegelischen Gedanken aufnehmen, über Plessner führen und mit Plessner über Plessner hinaus führen. In Hegels Logik ist es ja um eine letztendlich ontologische Begründung, um eine ontologische Fundierung des geschichtlichen Werdens gegangen. In diesem Dreischritt Sein, Nichts, Werden. Das Werden zeigt sich gewissermaßen als Resultat des Selbstunterschieds des Seins, ja, als Differenz des Seins. Und genau das ist das Thema von Josef König in seinem Buch Sein und Denken. Und Hans-Heinz Holz versucht nun in seiner Arbeit Mensch, Natur, Untertitel Helmut Plessner und das Konzept einer dialektischen Anthropologie, Holz versucht nun eine Verbindung zwischen der philosophischen Anthropologie von Plessner und der anthropologisch orientierten Ontologie von Josef König herzustellen. Ja, also der Untertitel seines Buches Mensch Natur, also lautend Helmut Plessner und das Konzept einer dialektischen Anthropologie, bezieht sich zunächst auf die dialektische Struktur der von Plessner entwickelten philosophischen Anthropologie. Was ist das? Ich werde das noch einmal später ausführen. Plessner geht davon aus, dass eine der wesentlichen Bestimmungen für ein Lebewesen der Innen-Außen-Unterschied aus ist. Ja? Bei Helmut Plessner taucht dieses Innen-Außen im Begriff des Doppelaspekts auf. Ja? Jedes Lebewesen hat ein Innen und ein Außen, sagt Plessner, und jedes Lebewesen ist dazu ja, veranlasst und gezwungen, das, was es ist, aus sich selber hervorzubringen. Ja? Und damit lässt sich auch der Begriff des Individuums, des Aristoteles, koppeln. Ja? Und jetzt ist es so, was ist hier dialektisch dran? Nun, das Innen und das Außen schließen einander wechselseitig aus. Innen ist nicht Außen, Außen ist nicht Innen. Ja? Aber gleichzeitig bedingen im Falle der Organisation des Lebendigen das Innen und das Außen einander wechselseitig. Das sind zwei Richtungsdimensionen, die ständig ineinander übergeführt werden. Auf der allgemeinen Ebene hat Hegel in seiner Phänomenologie des Geistes gesagt, alles was innen ist, ist gleichzeitig auch außen und umgekehrt. Also das gilt insbesondere auch für den Lebensbegriff, wie ihn Helmut Plessner in seiner philosophischen Anthropologie vorgelegt hat. Nun, in der weiteren Folge ergibt sich dann für Hans-Heinz Holz eben der Rückblick auf Josef König. Mit dessen Theorie, so versucht Hans-Heinz Holz zu zeigen, es gelingen sollte, die anthropologische Dialektik aus einer dialektischen Theorie des Selbstunterschieds des Seins, also aus einer Seinstheorie heraus, begreifbar und auch begründbar werden zu lassen. Und worum es dabei im Kern geht, ist das Verhältnis bzw. die Dialektik eben von Sein und Denken. Die Frage ist, was geschieht, wenn wir Sein denken? Ich möchte zunächst einmal Ihnen ein sehr gut, ganz gut zusammenfassendes Zitat aus der Arbeit von Holz bringen, wie er hier also auf den Josef König Bezug nimmt. Und zwar sagt hier Holz, gewissermaßen sinngemäß, also König referierend, Folgendes. Jedes Etwas ist dadurch ausgezeichnet, dass ich es als etwas denken kann, das ist. Da würde Descartes sagen, jawohl, auf das kommt es an. Ne? Also ein Stück Descartes steckt hier noch drinnen. Ja. Und dann sagt, ich zitiere weiter, Holz Folgendes. Kant verweist nachdrücklich darauf, dass der Gedanke Sein jede unserer Vorstellungen begleiten können muss. Also Sein muss alle meine Vorstellungen begleiten können, ist ein Diktum von Kant. Ja, alles, was ich mir vorstelle, wenn etwas nicht den Charakter des Seins hat, was ich mir vorstelle, dann ist es keine Vorstellung. Dann gibt es es nicht, dann ist es nichts. Ja, also so wollte uns das auch Kant beibringen lassen. Also nochmal, Kant verweist nachdrücklich darauf, dass der Gedanke Sein jede unserer Vorstellungen müsse begleiten können, dass es also notwendigerweise möglich ist, jedem bestimmten den Index Sein zukommen zu lassen. Diese notwendige Möglichkeit, in jedem Augenblick auch Sein denken zu können, erlaubt es, unter Absehen von dem Bestimmten eben auch nur Sein und nichts als dies zu denken. Tun wir das aber, nämlich Sein zu denken, und wir tun es sicher nie in der natürlichen, sondern nur in der reflektierten Einstellung, so geraten wir auf oder vielleicht besser in einen verwirrenden Sachverhalt. Wir denken nämlich einen Gedanken, der keinen Gegenstand hat. Ja, das ist so wie mit der Kraft. Wir denken eine Kraft, die keinen Gegenstand hat. Ja? Also im Sinne des unbewegten Bewegers des Aristoteles und auch der Physik, der Klassik. Ja? Denn der Gegenstand eines Gedankens ist ja, wie wir gesehen haben, gerade ein bestimmtes Etwas, von dem man außerdem noch Sein denken kann. Wohl aber darf man sagen, dass in dem Gedanken Sein, das Sein enthalten ist. Denn denke ich rein und ohne Beimischung Sein, so ist dies der Gedanke selbst. Und er ist nichts anderes als eben dies Sein zu denken. Sein und Denken sind im Sein-Denken dasselbe und zumindest für diesen einen Fall des Denkens gilt die parmenideische Gleichung, nämlich eines ist das Denken und das Sein, hat er gesagt, im formallogischen Sinne. Ja, das ist sozusagen das Motiv der Überlegungen, wenn Sie so wollen. Also, und bitte lassen Sie sich nicht schrecken, ja, also dass ich denke, also sich schon vorstellen, also die mündliche Prüfung zu dem, was ich da jetzt erzähle. Ne? Es sollte nur das Gespräch so verlaufen, dass wir darüber reden, also was Sie tatsächlich sozusagen verstehen haben können. Und Sie werden sehen, es wird auch im Zuge der weiteren Erläuterungen und der Bezugnahmen auf die anderen ins geplanten philosophischen Klassiker mir noch einiges etwas einordnbarer und klarer werden. Ja, ich konnte nicht hinweg sozusagen, dass über das Verhältnis von Denken und Sein mit Ihnen zu sprechen, weil es wirklich also zu den Kernbestandteilen und Kernfragen theoretischer Philosophie gehört zum einen und zweitens, weil genau diese Frage des Verhältnisses von Denken und Sein die heutige Bewusstseins-Geist-Gehirn-Debatte bestimmt, ja, die rundum aufbrannte. Ja, bitte.
Kannst du bitte die Seite Ihres Zitats geben?
Ja, und zwar ist das auf der Seite von Holz, die Seite 35 und 36. Also ich habe nur einen Teil des Zitats jetzt gebraucht, ich wollte es jetzt so lange ausdehnen, also auf der Seite 35 beginnen. Nun, das Sein-Denken, ja, das denkt, was seine Ursache ist, und das ist der Punkt. Ja. Wenn ich Sein denke, denke ich gleichzeitig die Ursache meines Denkens, dass er nicht anders sich organisieren kann, als irgendein Ist in sein Denken einzubauen. Ja. Das heißt also, dass ich das Sein-Denken, das denkt, was seine eigene Ursache ist, kann auch so formuliert werden, dass das Sein-Denken Sein als seine eigene Ursache widerspiegelt. Da kommt eine lang Zeit umstrittene Metapher oder ein Begriff ins Spiel, die sogenannte Spiegelmetapher, die lange in der Philosophiegeschichte gewissermaßen mehr oder weniger politisch korrekt diskutiert werden konnte, bis eine Schrift eines Herrn namens Lenin auftauchte unter dem Titel Materialismus und Empiriokritizismus, wo Lenin also eine ganz bestimmte Form der Widerspiegelungstheorie als Erkenntnistheorie in den politischen Kontext also seiner revolutionären Strategien einzubauen gedachte. Ne? Und seitdem war es sozusagen fast obszön, den Begriff also Widerspiegelung zu gebrauchen. Aber Josef König hat das auf seine Art und Weise gemacht. Ich möchte Ihnen jetzt also ein Zitat aus dem Buch von Josef König einmal auf der Seite 116 bringen. Ja? Auf Seite 116. Wo habe ich das? Ja. Das sagt, soll das. Ein Spiegel, und das begründet er, warum er den Begriff des Spiegels und der Widerspiegelung einführt. Ja? Ein Spiegel als solcher ist nicht nur ein anderes sichtbares Ding, als beliebig eines der von ihm gespiegelten sichtbaren Dinge. Vielmehr ist er als sichtbares Ding ein anderes als diese. Was heißt das? Also ein Spiegel, ja? Was ist die Besonderheit eines Spiegels? Stellen wir uns das mal vor. Ne? Ich zeichne einen Spiegel, ne? Also ich zeichne aber einen schönen Rahmen. Ne? Und da drinnen ist jetzt, also, das kennzeichne ich so, ja, dass ich sei sozusagen der Spiegel. Was ist das Besondere am Spiegel? Und der Spiegel ist nichts. Es sei denn, etwas wird in ihm gespiegelt. Sonst ist er nichts. Ja? Ist Ihnen einigermaßen klar, worauf die Sache hinauslaufen soll? Ja? Und jetzt setze man für den Begriff des Spiegels den Begriff des Denkens. Ja? Das Denken ist nichts, wenn in ihm nicht etwas gespiegelt wird. Also wenn in ihm nicht etwas, man könnte auch sagen, kognitiv verarbeitet wird. Ja? Das ist der Punkt. Ja? Und das weist schon einmal darauf hin, dass auf welche Art und Weise überhaupt Sein jetzt mit dem Denken gedacht werden kann. Und gleichzeitig aber auch ist der Spiegel selber eingeschlossen in den Gesamtzusammenhang des Seins. Ja? Der Spiegel gehört zum Sein, aber gleichzeitig besteht seine Besonderheit darin, dass er nichts ist, wenn in ihm nicht etwas gespiegelt wird. Ja? Bitte?
Also wenn das Denken so ist wie der Spiegel und also nur dann etwas ist, wenn er etwas spiegelt und jetzt auf die Gedanken übertragen, kann man dann überhaupt über Gedanken nachdenken, weil wenn das Denken sich nur dann Denken ist, wenn es etwas wiedergibt, könnte es eigentlich nicht über sich selbst denken, weil es ja nichts ist, wenn es nicht über was anderes nachdenkt.
Ja. Naja, aber Gedanke, der Gedanke ist ja auch. Ne? Wenn ich über einen Gedanken denke, dann spiegle ich einen Gedanken in einem Gedanken.
Ja?
Ich verarbeite kognitiv einen Gedanken.
Man kann ja zwei Spiegel auch gegenüberstellen und dann spiegeln sie sich.
Ja, das wäre dann ein Sonderproblem. Aber wie gesagt, jetzt, also dieser Spiegel ist sozusagen ja nur mal als Begriffsmetapher eingesetzt. Ja? Damit glaube ich, dass sozusagen Denken, ohne dass in ihm etwas drinnen ist, völlig unbestimmt ist. Und das hat ja auch Hegel in seiner Logik so gesagt. Nicht? Wenn ich das reine Sein in seiner völligen Unbestimmtheit denke, dann stoße ich auf das Nichts. Ja, das war der Gedanke Hegels. Bitte. Ja, das da, also da, wir müssen, wir könnten, wir so, könnten dann auch versuchen, diese Frage des Verhältnisses von Sein und Denken bewusstseinstheoretisch weiterzuführen. Ja? Also wir können davon ausgehen, dass dem Denken Bewusstsein unterstellt wird, ja? Unterstellt werden kann. Ja? Aber umgekehrt, aber da müsste das wäre ein eigenes Thema. Nicht alles, was bewusst ist, allein dadurch, dass es bewusst wird, bewusst ist, schon ein Gedachtes ist. Denken Sie etwa also an die einfache Empfindung eines Schmerzes. Ja? Der wird uns bewusst, ja? Und daran setzt das Denken an. Ja? Wenn wir zum Beispiel nach der Schmerzursache suchen und so weiter und so fort. Nicht? Ja? Aber wir können dann auch, also ich würde es so, das ist jetzt erst grob skizziert, ja, dass überhaupt also die Möglichkeit, also das Bewusstsein auch im Sinne des bewusst werdenden Seins so zu denken ist, dass Bewusstsein ein Element des als werden begriffenen Seins ist. Also das Bewusstsein auch prozesslogisch rekonstruiert werden kann, zum Beispiel aus einem Entwicklungsprozess. Ja? Und das können wir frühkindlich ontogenetisch auch verfolgen. Ich habe das schon angedeutet, nicht? Also wie hier Bewusstsein entsteht, und zwar auf dem Zeitpunkt dass der 12. Schwangerschaftswoche, wo das neuronale System, also das, sprich also das Zentralorgan, das Gehirn, ausgebildet wird. Dort kommt auch die soziale Dimension ins Spiel, weil ab diesem Punkt soziale Interaktionen stattfinden, das heißt also Interaktionen zwischen Außen und Innen, in dem Fall dem räumlichen Außen und Innen, der Schwangeren und der Umgebung oder ihr selber. Ja, und diese Interaktionen und können erst stattfinden ab der Ausbildung also des neuronalen Systems. Ne? Und auch Bewusstsein und auch Schmerzempfindung ist erst ab diesem Zeitpunkt möglich.
Ich kann mich fragen, wenn der Spiegel das Sein ist, ist dann das Spiegeln das Sein?
Nein, der Spiegel ist das Denken. Ja? Ja, der ist gleichzeitig aber ein Seiendes, also in einem ich kann das Zitat noch einmal bringen, das sagte Josef König. Der Spiegel hat die Besonderheit, dass er nicht ein Seiendes im übrigen Sinn ist. Er ist ein Seiendes im übrigen Sinn, dem sagt der Spiegel, das ist ein Gegenstand, ne? Aber der Gegenstand wird uns, des Spiegels wird uns nur durch seine äußere Form führbar, aber seine Funktion, das, was ihn zum Spiegel macht, kann nur realisiert werden, wenn in ihm etwas gespiegelt wird. Ja, und das, dieser Gedanke steht für das Denken. Ja. Das Denken ist nur etwas, wenn in ihm etwas aufgenommen werden kann. Ja. Leere Gehirnverschaltungen, sofern es die gibt, nicht, haben sozusagen keine Gedanken in sich.
Kann man das jetzt vielleicht mit dem Gedanken der Gravitation noch einmal gleichsetzen? Gravitation ist nur möglich, wenn ein Gegenstand, also ein Gegenstand oder dann ein Gegenstand
fällt. Ja, ja.
Also es braucht einen Gegenstand, der anzieht und einen, der angezogen wird.
Richtig, ja. Es macht keinen Sinn, ja, wenn man, als wäre auch sozusagen in Analogie dazu. Ja. Es macht keinen Sinn, die Gravitation zu diskutieren, wenn es keine Gegenstände gibt. Ja. Wo ist sie dann? Ja? Da ist sie nicht festmachbar. Ja. Bitte. Ja, also ich behaupte, dass das Nichts kommt, ist eingelagert in das Sein. Ja, nicht das Sein kommt aus dem Nichts. Ja, dass das Nichts ist, das, also Hegel sagt, das Nichts ist das reine Unbestimmte am Sein. Ja? Das Sein in Reinform ist nichts, weil es völlig unbestimmt ist. Ja? Und sobald Bestimmtheiten auftreten, nicht, dann wird etwas. Und das gelingt aber nur in der Spannung zwischen Sein und Nichts. Ja? Ja, aber wovon sprechen wir dann, wenn wir von einem Sein sprechen, das wir nicht denken? Da denken wir es ja trotzdem. Also, bitte? Nein, ich habe gesagt, für uns, ja, ist Sein nur im Denken greifbar. Ja? Und die Frage ist, wie dieses Greifen nach dem Gedanken des Seins im Denken eigentlich sich abwickelt, wie das ausschaut. Das sind wir jetzt dabei zu diskutieren. Ja? Ich habe nicht behauptet, dass Sein nur im Denken ist. Ja? Man könnte es so sagen, also mit einem hegelischen und einem kantischen Begriff zugleich, nicht? Man könnte sagen, also ein nicht gedachtes Sein wäre Sein an sich, ja. Ja, aber da weiter, mehr können wir jetzt sagen, aber wir können, das, von dem gehen wir aber auch aus, nämlich wenn wir das Prozessgeschehen jetzt mit hinein lagern, dann ist es mir ja darum zu tun, zu zeigen, wie sich aus dem Sein, Seindenken heraus vorstellig machen lässt. Und das versucht auch Josef König, also mit seiner Spiegeltheorie. Ja? Und Kant würde sagen, ja, nicht gedacht kann ein Ding an sich werden. Ne? Es gibt Dinge an sich, die sind aber nicht für uns. Manche sagen, das ist ein Grenzbegriff bekannt. Ja? Kant beharrt darauf, und das sagt er ja auch schon in seiner Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft, dass wir nur mit unseren Kategorien, auf die wir a priori zurückgreifen können, überhaupt Dinge erfassen können. Und damit überhaupt, würde man jetzt extrapolieren, über Kant hinaus einen Zugriff zum Sein haben können, über Kategorien, und die müssen wir einmal bilden. Ja? Aber der Prozess der Bildung der Kategorien ist auch wieder ein Seinsgeschehen. Ja? Und wie dieses Seinsgeschehen zu fassen ist, lässt sich zum Beispiel mit Piaget ganz gut zeigen. Bitte.
Ja, aber gerade wenn wir das Denken nur als Ergebnis von zwei Prozessen, die wir materiell verstehen, da wird es gefährlich, dass wir einen materiellen Reduktionismus verfolgen. Und das Denken jetzt als reine Funktion an der materiellen Welt eignet sich immer so gut als Prozess, als Prinzip von Wirkung aus.
Naja. Von Funktion habe ich nicht gesprochen, sondern das Denken, ja, hat also für den Bestand der Welt überhaupt keine Funktion. Ne? Also wäre seinerzeit in der Zeit des Kalten Krieges, also durch einen weltweit übergreifenden Atomkrieg, die Menschheit also ausgerottet worden, hätte das also. Wenn wir die Welt sozusagen im Sinne des Universums denken, dann hätte das überhaupt nichts bedeutet.
Funktion als Vorgang der Welt.
Bitte?
Das ist eine wichtige Funktion für das Sein.
Nein. Das Sein bringt sozusagen das Denken, könnte man sagen, aus sich selber hervor. Ja? Ob das jetzt also bloß als Funktion des Seins zu betrachten ist, ist eine andere Frage. Und zumindest als Bestimmung des Seins. Ja, ich wollte jetzt, also ich werde Ihnen jetzt noch längere Zitate ersparen. Es läuft bei diesem Spiegel nur darauf hinaus, dass das, was er spiegelt, kein reales, das kommt auch noch dazu, sondern ein virtuelles Bild des gespiegelten Dinges ist. Deswegen hat ja Leibniz gesagt, wenn wir, in seinem Mühlengleichnis gleich ist, wenn wir uns unser Gehirn wie eine Mühle vorstellen würden, und da drinnen also Gedanken suchen würden, ne, oder das Denken suchen würden oder ähnliches, würden wir es nie finden. Wir würden nur Zahnräder finden, die ineinander greifen, die sich bewegen, Hebel, die über Zahnräder bewegt werden, die ineinander greifen und so weiter. Aber sonst würden wir nichts finden. Ne? Und jetzt also ist das, was also der Spiegel spiegelt, ein virtuelles Bild des gespiegelten Dinges, weil das, was im Spiegel gespiegelt wird, ist ja nicht mit dem, was ist, identisch. Nicht? Und der Gedanke dieses virtuellen Bildes, wenn Sie so wollen, wird bei Leibniz, also der den Begriff der Virtualität ja natürlich gebraucht hat und gebrauchen konnte, also angesprochen, wenn man ihn so deuten möchte. Ja? Und das ist es ja auch, worauf es beim Spiegel ankommt. Unter der Bedingung des Spiegels lässt sich jedes sichtbare Ding als Ding bestimmen, das man prinzipiell auch in einem Spiegel sehen kann. Und analog dazu verhält sich das Denken. Ja? Im Denken wird nur das wiedergegeben, was auch gedacht werden kann. Und was gedacht werden kann, kann nur gedacht werden, wenn es einen Bezug zum Sein hat. Sonst kann es nicht gedacht werden. Also mit dem Sein-Denken kurzum verhält es sich wie mit der wieder ähnlich, also analog zur Widerspiegelung eines physischen Spiegels. Es enthält seinen Sinn dadurch, oder also das Spiegelbild erhält seinen Sinn dadurch, dass es Sein wiedergibt, kognitiv durch Gedanken wiedergibt. Und der allgemeinste Gedanke, der denkend kognitiv wiedergegeben werden kann, der allgemeinste Gedanke ist Sein. Ja? Und damit komme ich wieder auf die ursprüngliche Frage nach dem philosophischen Prinzip zurück, und die Frage nach dem Sein. man könnte sagen, Sein, wenn wir aber jetzt Sein als Verb fassen im Sinne des Heraklit, dann könnten wir sagen, Sein bildet aus sich selbst heraus seinen eigenen Spiegel, inklusive der Gehirne, der Bewusstseine und der Denkprozesse. Und der Spiegel vereint in sich oder beinhaltet in sich Bewusstsein und Denken als Sein-Denken. Dieser Spiegel des Sein-Denkens von Josef König. Ja, also ich fasse kurz zusammen, Sie können dann eh gleich noch Fragen stellen, das ist ja vorgesehen, ich habe mich nur deswegen verspätet, wie gesagt, ab einer Stunde spreche ich immer, weil zwischendurch ja auch mehrere Fragen gestellt worden sind. Jetzt muss ich noch ein paar Sätze sagen, dann bin ich mit dem Vorgehabten meinerseits für heute zu Ende. Also Sein-Denken oder Sein und Denken war das heutige Thema. Und das Motiv, das ich dabei hatte, wäre von hier aus eine Annäherung an den Begriff des Geistes, der Vernunft und des Denkens zu versuchen, im Sinne der theoretischen Philosophie auf einer ihrer allgemeinsten Ebenen, nämlich der Frage nach dem Sein. Im Weiteren der Vorlesung werde ich dann zunächst einmal den Begriff des Denkens noch einmal nachgehen, was ist Denken, indem ich den Begriff des Denkens bei Descartes erörtern werde. Davor werde ich aber noch den Begriff des Seins zusammen mit dem Begriff des Denkens an Gestalt, also anhand der platonischen Ideenlehre verfolgen. Ich werde dann im Anschluss, also an Platon und Descartes, Ihnen den Begriff der Vernunft, oder wenn Sie so wollen, denkenden Vernunft bei Kant vorstellig machen und dann letztendlich den auf Vernunft und Denken beruhenden Begriff des Geistes bei Hegel vorführen. Und wir werden dann, nachdem wir mit Hegel sozusagen hin zum absoluten Geist abgehoben haben, werde ich Sie vorsichtig wieder auf den Boden der Organisation des Lebendigen, namentlich zu Helmut Kessler und die daran anschließende Frage der Bildung des Geistes im Sinne des denkenden Geistes bei Jean Piaget weiterführen. Also soweit nur ein kleiner Vorblick. Ja, für heute möchte ich meine eigenen Ausführungen beenden und fragen, ob Sie noch weitere Fragen haben. Bitte.
Nichts ist gesagt, korrekt festzuhalten, dass es ein Nichts von Sein, dass es ein Sein von Nichts gibt.
Ja, richtig. Ja. Richtig. Das Nichts kann nur vom Sein her bestimmt werden. Ja. Bitte.
Sie verweisen heute zum wiederholten Mal darauf, dass, wenn ich es richtig verstehe, der Akku der neurokognitiven Bewusstseinsforschung der ist, dass die zwischenmenschliche Ebene dann nicht mit einbezogen wird. Also jetzt ohne mich großartig eingelesen zu haben, bin ich mir aber trotzdem einmal gemerkt haben, dass Synapsenbildung und dergleichen durchaus auch eine soziale Komponente hat. Ich würde mal einmal gehört haben, dass mehr Synapsen entstehen, wenn eine Mutter ihrem Kind beim Säugling in die Augen schaut und so. Also dass auch durchaus diese Ebene auf der biologischen Basis erforscht werden kann.
Ja, das sind aber eher sozusagen Entwicklungs-, also neurologische Blicke mit entwicklungspsychologischen Dimensionen, ne, die Sie da meinen. Aber ich werde ohnehin auf die Frage Geist und Gehirn, beziehungsweise Vernunft, Denken, Geist, Gehirn, gegen Ende der Vorlesung, nachdem wir die philosophischen Klassiker durchlaufen haben, noch einmal ausführlicher eingehen. Bitte.
Ja, also ich habe eine Frage zur Bestimmung von Hegel, wie er das Sein definiert. Und wenn er sagt, dass das Sein das absolute Unbestimmte ist, dann ist es eben durch diese Bestimmung, ist es ja bestimmt. Dann
ist es eben es ist dadurch bestimmt, dass es als unbestimmt gilt. Ja, okay. Sie
das ist so eine schwierige Logik.
Naja, aber das ist es. Ja. Die einzige Bestimmung, die wir dem Sein abgewinnen können, dem reinen Sein, ist, dass es unbestimmt ist. Also das ist die einzige Bestimmung. Bitte.
Ja, was ich ganz so sehe, ist bei der These, dass wir nicht frei sind, weil die Identifikation etwas
woran wollte ich denn dann sehen, dass dann erst der Gedanke kommt, dass dann erst die Entscheidung kommt? Weil die Entscheidung selbst hat den Gedanken, wie man den Menschen.
Sie meinen, Sie nehmen Bezug auf das Libet-Experiment, ne?
Auf das Experiment, wo man sagt, im Gehirn.
Ja. Im Kern dreht sich schon den Begriff, den von Libet eingeführten Begriff des Bereitschaftspotenzials. Ne? Aber das, der Versuch, die Versuchsanordnung ist allein schon ein Problem und da mit kann man ihn auch widerlegen, denn man kann sich nicht vorstellen, wissen Sie, wie das Experiment von Libet verlaufen ist? Da hat er also Leute gebeten, auf eine Uhr zu schauen, die im Sekundentakt, ja, oder sich bewegt, ja, und hat gebeten, genau anzugeben, wann man sich entschieden hat, den rechten Arm zu heben. Ja. Jetzt können wir davon ausgehen, dass dieses Experiment vorweg besprochen worden ist. Ja. Das heißt, der hat die Leute geschnappt von der Straße, in den Handschellen angelegt, sagt, da setzt euch rein, das mache ich was mit euch, sondern solche Experimente sind vorzubesprechen, das ist genau vorbesprochen worden. Genau da, vor diesem Hintergrund, hat sich auf der Ebene des Gedächtnisses das Bereitschaftspotenzial angesiedelt. Und daher liegt das sozusagen, also die Aussage von vornherein schief, dass das Gehirn es ist, das uns befindet. Ja. Gut, dann danke ich für heute und wir setzen uns.